Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Mit Knut Elstermann.
Und wir lassen heute gerade in dieser ersten Stunde die Popcorn-Tüte so richtig knistern, sehr, sehr laut. Wir haben Popcorn-Kino für Sie, San Andreas und Poltergeist. Und dann gibt's nochmal Mais, aber in einem anderen Aggregatzustand, nämlich im Wachstum auf einer Insel, die Maisinsel. Sein Meisterwerk aus Georgien, jetzt bei uns angelaufen, Georgi Ovashvili, wird hier über diesen Film reden. Und damit hallo und herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Und die beginnen mit Aloe Black, I Need a Dollar.
Du bist der beste Chefkoch, mit dem ich je zusammengearbeitet habe. Das meine ich ernst.
Danke.
Gern geschehen. Wir waren uns doch einig, dass wir das
nicht
tun.
Ich weiß. Vielleicht sollte ich einfach nur etwas für dich kochen.
Ach, okay. Scheiß drauf. Gehen wir.
Auch Scarlett Johansson schwärmt von den Fähigkeiten eines Meisterkochs, nämlich von Karl Kasper, den wir kennen dann in dem Film Kiss the Cook. Beziehungsweise So schmeckt das Leben, ist die deutsche Unterzeile. Und damit herzlich willkommen, Hannelore Heide, eine Frau,
Hallo.
Die leidenschaftlich gern kocht, aber auch leidenschaftlich gern isst. Insofern haben wir
Richtig.
Hier ein weiteres Beispiel für ein ganzes Genre, nämlich der Essfilm. Der Film,
ja.
wo wir sehen, wie Essen, wie das gemeinsame Kochen, aber eben auch einen Menschen verwandeln kann. Ein Film von Jon Favreau, den wir ja kennen als den Schöpfer der Iron-Man-Filme. Also große Popcorn-Filme, die er da geschaffen hat. Wunderbare Filme. Aber das, Hannelore, jetzt hier scheint so eine Lieblingsarbeit von ihm zu sein. Ganz persönlicher Film, Drehbuch, Autor und Hauptdarsteller.
Genau.
Erzählt eine eigentlich kleine Geschichte.
Eine kleine Geschichte, er steht selber jetzt auf beiden Seiten der Kamera. Ich sehe ihn ja auch gerne. Er ist also ein so doch fülliger, genussfähiger Mann, der kocht in einem Restaurant, in so einem Nobelrestaurant und der Besitzer ist Dustin Hoffman. Und er ist da sehr erfolgreich und Dustin Hoffman spürt ihn immer darauf ein, seine Hits zu kochen, seine Gerichte, die eben besonders beliebt sind. Und eines Tages kommt wieder mal ein Restaurantkritiker, der nächste Star in diesem Film, Oliver Platt. Und der will aber was Neues gekocht haben, was anderes gekocht haben. Also es kommt zum großen Eklat, der witzigerweise auch übers Internet ausgetragen wird, wovon der dicke Koch eigentlich keine Ahnung hat. So passiert also ein Skandal, er schmeißt hin und beschließt sein Leben zu ändern und neu zu ordnen, indem er sich auf einen Imbisswagen setzt und dann endlich mal das kocht, was allen Leuten schmeckt, was alle gerne essen und auch fürs gemeine Volk vor allen Dingen, denn der steht auf den Straßen. Es ist also eine Art Roadmovie, ein kulinarisches, was ihn zum Ursprung seines Lebens führt in den Süden Amerikas.
Und das Besondere ist, er fährt da nicht allein, sondern er nimmt seinen kleinen Sohn mit. Den hat er bisher total vernachlässigt. Das sind auch gerade Ferien, also der hat auch Zeit, der Junge, der kann mitfahren. Und das, finde ich, ist dann ein schönes Nebenelement dieses Films. Es ist auch eine Vater-Sohn-Geschichte, weil durch dieses gemeinsame Kochen hat der Sohn ja plötzlich einen ganz neuen Zugang zum Vater, aber auch zum eigenen Leben. Er hat endlich mal Verantwortung.
Ja, und das ist zum Glück mal wieder ein Hollywood-Kind, was nicht nervt. Also man muss wirklich sagen, die Amerikaner haben da greifen da oft nicht daneben. Im Unterschied zu unseren deutschen Filmkindern. Aber es ist einfach sehr geschickt gemacht in diesem Film. Da kommen lauter so eine Lifestyle-Themen zusammen. Also es wird das gesunde Essen, was wieder, na, die fahren da auf Bauernhöfe, wo also ein ganz besonderes Steakfleisch geschmort wird in Öfen und sie holen also die gesunde Kost hervor. Der gestresste Arbeitsmensch kümmert sich endlich um die Familie. Die Ehe kommt wieder in Ordnung. Es kommt diese schöne karibische Flair, auch diese Musik kommt in den Film. Also es ist vieles zusammengerührt, aber eben, wie ich finde, auf eine sehr, sehr angenehme Art. Also es ist nicht peinlich, man merkt die Absicht, aber man lässt sich trotzdem gern unterhalten. Und der Film hat natürlich auch unheimlich viele Stars. Ne? Also Scarlett, haben wir schon gesagt, Johansson ist so, ja, so in dem Nobel-Restaurant die geheime Liebe, die Ratgeberin. Schöne Rolle eigentlich. Sie haben alle nicht viel zu tun. Robert Downey Jr.
Ja.
spielt auch mit.
Der Iron Man
den
ist dabei.
Ex von der Ex. Also sie haben alle nicht viel zu tun, haben aber offensichtlich ihrem Kollegen Jon Favreau den Gefallen getan, da mal mitzumachen.
Und noch zum Schluss, ist der Film für dich appetitanregend gewesen? Hattest du sofort Lust danach, loszugehen und zu essen?
Ja, zu essen schon, aber das, was das eigentlich, die kulinarischen Genüsse in diesem Film, könnte ich nicht kochen. Da muss man dann schon wirklich an den Ursprung.
Sagt Hannelore Heide über den Film Kiss the Cook. So schmeckt das Leben von und mit Jon Favreau. Vielen Dank dir. Sommerzeit ist in Amerika traditionell Kinozeit, anders als bei uns übrigens. Aber in Amerika sind die Kinos ja auch sehr gut klimatisiert und die Massen rennen da alle rein. Mit großen Unterhaltungsfilmen macht Hollywood da einen ganz großen Teil seines Jahresumsatzes. Und damit hallo und herzlich willkommen, Thomas Kleinestar. Thomas,
hallo.
Es sind ja nicht nur so aufwendige Spektakel wie, der läuft ja schon bei uns, A World Beyond, haben wir drüber gesprochen, oder Jurassic World, der kommt demnächst, die um die Zuschauer buhlen. In dieser Woche haben wir zwei kleinere Spektakel, nennen wir das mal so, bei uns im Kino, nämlich einmal Poltergeist und San Andreas. Thomas, du hast also beide Filme für uns angesehen. Fangen wir mal an mit Poltergeist. Da erinnere ich mich natürlich sehr gut und habe mich damals furchtbar gegruselt. Die Zeiten ändern sich. 1982 war das also der Originalfilm von Tobe Hooper und Steven Spielberg. Jetzt haben wir ein Remake von Gil Keenan. Und was ist das für eine Geschichte? Eigentlich die gleiche von damals? Neu gefasst oder was Neues?
Nein, es ist tatsächlich ein Remake dieses alten Films von 1982. Den fand ich übrigens auch extrem gruselig. Und das ist aber ein Remake im Grunde genommen im klassischen Sinne. Es ist so quasi eine 1:1 Umsetzung, eine Neufassung der gleichen alten Geschichte. Eine fünfköpfige Familie zieht halt in einen vermeintlich idyllischen Vorort, weiß aber nicht, dass diese Vorortsiedlung auf einem ehemaligen eingeborenen oder auch Indianerfriedhof gebaut wurde und es da also allerlei, sagen wir mal, unruhige Geister gibt, die der Familie dann zunehmend zusetzen. Irgendwann wird dann also die kleine Tochter, die dann eben wie kleine Kinder halt sind, die ist glaube ich 4, die redet ja gerne mit unsichtbaren Freunden, aber die Freunde, mit denen sie redet, werden dann doch immer verstörender und irgendwann ist die kleine Tochter weg. Damals ist sie im Röhrenfernseher verschwunden.
Ja,
also
oder Tochter,
ja. Und diesmal ist es halt ein, naja gut, Flachbildschirm. Aber es ist im Grunde genommen exakt die gleiche Geschichte und an dieser Stelle kann man schon einmal sagen, der Sinn und Zweck von diesen 1:1 Remakes, ich denke da an Gus Van Sant's Psycho-Remake, da ist die Sinnfrage natürlich schon, da braucht man das, will man das. Aber nun gut, sagen wir es mal so, der junge Zuschauer von heute ist wahrscheinlich von antiken Filmen aus den frühen 80ern eher unbeleckt mutmaßlich. Insofern, Gott, warum eigentlich nicht?
Gut, da muss man trotzdem mal die Frage stellen, weil seither haben wir so eine Geschichten dann auch noch woanders gesehen. Also eine Familie zieht irgendwie ein verfluchtes Haus, da hatten wir Insidious, wir hatten die Heimsuchung. Man muss sich dann schon noch mal ganz scharf fragen, also was hat Poltergeist da Neues zu bieten?
Ja, das ist tatsächlich eben auch ein großes Problem von dem Film. Poltergeist, also der alte Poltergeist von 1982, war ja ein Stück weit auch, ich will jetzt nicht sagen, eine große filmische Pioniertat, aber das war vielleicht so der erste Film, der diese Art Geschichte in der Neuzeit erzählt. Also man kennt es natürlich immer von früher noch, irgendwie verfluchte Schlösser oder Burgen oder sowas. Aber diese Idee, dass es eben auch in der Neuzeit auch im geschniegelten, gediegenen Vorort irgendwie gruseln kann, das ist irgendwie eine Sache, die damals irgendwie relativ neu war. Mittlerweile haben wir das so oft gesehen. Ich denke wirklich an The Conjuring, die Heimsuchung. Da war ja eigentlich schon alles zu dem Thema gesagt, dass sich der neue Poltergeist da irgendwie auch ein bisschen sehr behäbig und sehr schwer tut. Man hat ein bisschen das Gefühl, die kleben dann doch so sehr an der Vorlage und am Original, dass die Frage, ob man es nicht wirklich vielleicht ein bisschen mehr modernisieren kann, außer dass es eben auch mal ein, ich sage mal, modernes Smartphone gibt, durch das es dann durchgeistert oder so diese Art von moderner Heimelektronik, die dann mit ins Spiel kommt. Abgesehen davon ist es eben dann doch eine relativ altmodische und auch vielleicht ein bisschen naive Geschichte.
Könnte man also einfach nur das Spiel spielen und vergleichen und sagen, was gab es damals noch nicht beim ersten Poltergeist-Smartphone?
Ja, genau, so in etwa. Also man könnte theoretisch einfach jetzt mal ein Filmbild nehmen und sagen, okay, diese Art Auto gab es vielleicht damals noch nicht, aber sehr viel mehr ist da nicht. Und Sam Rockwell, der also diesen etwas mürrischen, melancholischen Vater spielt von dieser Familie, gerade arbeitslos, der so ein bisschen nicht so richtig weiß, wohin mit sich und seinem Leben, ob er für die Familie, so ganz klassische Männerfragen, ob er für die Familie noch Vater sein kann, wenn er quasi eigentlich nur noch zu Hause sitzt und sich verzweifelt auf irgendwelche Jobs bewirbt, die er nicht bekommt. Sam Rockwell ist irgendwie ganz klasse, nur der Film gibt leider dann auch relativ wenig her. Also der Reiz, den sehen zu wollen, hält sich in Grenzen.
Dann kommen wir zum nächsten Film, nämlich San Andreas von Brad Peyton. Das ist auch eine Art Neuauflage. In dem Film mit Dwayne The Rock Johnson wird ja wie so in diesen klassischen Katastrophenfilmen aus den 70er Jahren, da hatten die ihre ganz große Zeit, Kalifornien total verwüstet.
Das ist natürlich schon ganz lustig, wenn man so filmhistorisch zurückblickt, dass es in den 70er Jahren diese großen Katastrophen eben gab, flammendes Inferno, Erdbeben und dass die eigentlich fast ausnahmslos in Los Angeles spielen oder San Francisco in Kalifornien. Das scheint offenbar so vor der Tür dafür, irgendwie relativ präsent zu sein für Filmemacher. Lasst uns das mal kaputt machen, was wir jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit so sehen müssen. Und tatsächlich ist der neue Film eben auch so angelegt, dass er zumindest was die Inszenierung oder Grundidee des Films angeht, eigentlich genau diesen klassischen Katastrophenfilm folgt. Also es gibt am Anfang so eine bedrohliche Situation, dann wird aus dieser diffusen Bedrohung eine relativ konkrete und peu à peu wird in Kalifornien, sagen wir mal, zerstückelt, zerlegt, also atomisiert.
Also der Titel bezieht sich ja auf die seltsame Kante San Andreas Spalte, in diesen Graben eben, der verbindet Kalifornien mit dem Rest der USA. Nun fragt man sich, was hat da The Rock zu tun in dieser Spalte?
Ja, in der Spalte hat er tatsächlich relativ wenig zu tun. Seine Rolle, er spielt Ray, einen heldenhaften Rettungsflieger der Feuerwehr von Los Angeles. Dieser Ray ist eigentlich damit beschäftigt, so seinem Tagwerk nachzugehen. Seine Familie implodiert ihm gerade so ein bisschen. Das ist auch im Katastrophenfilm auch ganz typisch, dass der irgendwie strahlende Held oder der Typ, von dem man ahnt, der wird später nochmal ein richtiger Held sein können, familiär irgendwie nicht viel zu bieten hat. Seine Frau will sich von ihm gerade scheiden lassen. Seine Tochter möchte ich an dieser Stelle anmerken, sehr großem Dekolleté. Ist für mich filmisch nicht wichtig, aber der Film drückt einem das doch relativ penetrant rein. Es ist ein 3D-Film. Also ich weiß nicht,
das dann ganz besonders
ich habe keine Ahnung, klar, was genau einem da jetzt vermittelt werden soll, außer irgendwelchen relativ doofen Schlüsselreißen. Aber er ringt also ein bisschen mit der Familie und wenn dann die Katastrophe losgeht, die ersten Erdstöße, der Hoover-Damm wird weggerissen. Das wird bei dem Film auch in ein paar Minuten noch so abgehakt. Ja, der Hoover-Damm ist weg, Überschwemmungen, ein paar hundert Tote, egal. Und dann geht's eben peu à peu. Also erst bricht dann in Los Angeles irgendwie die gesamte Hochhausgegend zusammen, wie Kartenhäuser, wie Dominosteine fallen am Grunde um Hochhäuser ineinander. Das geht dann irgendwie nach San Francisco. In San Francisco befindet sich halt die Tochter von The Rocks Figur und ergreift sie, also die Ehefrau, mit der er nicht mehr so richtig gut kann, und versucht zusammen mit der in San Francisco das Töchterlein zu retten. Das ist im Grunde genommen seine Rolle in dem Film.
Dann sag mir noch, wir denken sicherlich, wenn das Wort Erdbeben erklingt, ja doch erstmal an Nepal, wo wir gerade ein schreckliches Erdbeben hatten. Und man kann, finde ich, auch in so einem Fantasy-Film ist es ja irgendwie auch, das nicht ausblenden. Kann man sich dennoch davon jetzt unterhalten lassen, von einem Film über ein Erdbeben?
Ich finde das relativ schwierig. Das Problem ist, der Film hätte eins von zwei Dingen sein können. Entweder ein moderner Katastrophenfilm, ich denke mal an sowas wie zum Beispiel World War Z oder 28 Days Later, ein Film, der die ganz große Katastrophe im Grunde genommen runterbricht auf so eine, sagen wir mal, Gehwegperspektive, auf wenige Leute, der nicht viel erklärt, sondern im Grunde genommen einfach sagt, wie kommen Leute mit der Katastrophe klar? Das wäre ein ernsthafter, vielleicht auch fast seriöser Ansatz gewesen. Oder aber man inszeniert es eben als vielleicht etwas zynisches, aber so farbenfrohes Abenteuer mit dem einen oder anderen Scherz. Leider positioniert sich San Andreas genau in der Mitte. Das heißt, die eine Hälfte der Zeit sieht man irgendwie am Computer generierte Katastrophenbilder. Tausende Menschen stürzen aus irgendwelchen Gebäuden. Es gibt einen Tsunami. Das ist dann auch, weiß Gott, kein besonders leichtes Thema oder kein besonders leichtes Schlagwort. Und der Film hakt es dann irgendwie mit so einer Beiläufigkeit ab. Das ist eine Herausforderung für The Rock. Der muss dann eben mal rennen, springen, Auto fahren. Das ist nicht der Film, den man zu so einer Katastrophe haben will.
Zweimal Popcorn-Kino, der, sagen wir es vorsichtig, der Mittelklasse, jetzt in dieser Woche im Kino, ja, kannst du so mitleben. Ja. Und zwar einmal San Andreas in 3D und Poltergeist in 2D und Thomas Klein in Stereo. Danke dir ganz herzlich.
Danke.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Mit Knut Elstermann.
Es ist ein Film, den man überall auf der Welt verstehen kann, weil kaum ein Wort in diesem Film gesprochen wird. Die Maisinsel. Gleich mehr über dieses Meisterwerk nach den Four Tops. I can't help myself. Es ist ein Riesenerfolg für das georgische Kino. Der Film, über den wir jetzt reden wollen, ist ins Oscar-Rennen gegangen für Georgien. Er hat in Karlovy Vary den Hauptpreis gewonnen, also eines der wichtigsten Filmfestivals der Welt. Und er hat in Cottbus, und das hat uns damals besonders gefreut, den Publikumspreis bekommen. Also eine große, nach Tausenden zählende, sehr demokratische Jury hat abgestimmt für diesen Film. Und da haben wir ja schon gesagt beim Filmfest in Cottbus, dieser Film wird dann auch bald ins Kino kommen. Jetzt ist es endlich soweit. Die Maisinsel aus Georgien, ein Land mit einer großen Kinotradition, ist jetzt endlich für jeden zu sehen auf der großen Leinwand. Und ich freue mich sehr, dass der Schöpfer dieses bildgewaltigen, emotional so starken Werkes heute bei uns zu Gast ist, Georgi Ovashvili. Schön, Sie mal wieder zu sehen. Very good to see you again. Hi and welcome,
Georgi. Hello.
Good
Hello.
To have you here.
Good to see you too.
Now we have that great moment. The movie is released in Germany. Everyone can see it. And what does it mean to you to know that Also the Germans can discover your movie. Also jetzt läuft der Film ja endlich auch in Deutschland im Kino. Was bedeutet das für Sie, dass auch die Deutschen diesen Film jetzt entdecken können, der ja übrigens auch eine deutsche Koproduktion ist? Da sind also auch Deutsche dran beteiligt gewesen.
So the main reason I'm doing the film is of course to bring to my audience. And as,
also er freut sich sehr, weil er macht ja Filme eigentlich für Leute. Das ist der Grund, warum er Filme macht, dass er möchte, dass Menschen diesen Film sehen. Je mehr, desto besser. Und da gehört Deutschland nun jetzt zu den Ländern dazu, wo man jetzt endlich diesen Film sehen kann. Er freut sich also sehr und er erzählt ja eine ganz archaische, ja fast biblisch wuchtige Geschichte. Und zwar ist das ja erstmal etwas, was es da wirklich gibt. Das können Sie vielleicht nochmal erklären, Georgi. Also wir haben ja diesen Grenzfluss zwischen Abchasien und Georgien und da entsteht plötzlich eine Insel. Und das passiert da offenbar im Frühjahr wirklich. So first of all, it's a true story. Something like that can happen everywhere there in that region because there are islands just for a moment, just for 1 year. It's a present of nature.
So, you know, the problem is to find a good earth around this, in this region.
Also in diesem Film haben wir eben den Fluss und das ist wirklich so. Also die Leute, die armen Bauern dort, die ja kein Land besitzen, die warten also ganz verzweifelt so auf diesen Augenblick. Im Frühjahr, da bildet dieser Fluss tatsächlich solche kleinen Inseln aus dem Schlamm, aus dem Geröll, alles was er da zusammenträgt. Und diese Inseln, die sind sehr fruchtbar, sehr guter Boden. Und da gehen die Bauern dann eben hin. Bauen dann eben Mais an, also das ist ihre Lebensgrundlage, daraus machen sie später dann eben auch das Brot, das ist das wichtigste Nahrungsmittel und das ist eben für ihn so eine schöne Grundlage gewesen. Also diese Inseln entstehen, Leben, Tod, Leben, das ist so ein Zyklus und auf diesem Zyklus basiert, also auf diesem wahren, ja in der Natur stattfindenden Zyklus, basiert diese gesamte Geschichte, die er eben da erzählt und das ist die Geschichte eines Großvaters, eine ganz einfache Geschichte, nicht ganz klar, der auf diese Insel kommt, eine Hütte baut, Mais anbaut, zusammen mit seiner Enkelin und ich fand das absolut faszinierend, Georgi, einfach das so ganz genau mal zu sehen. Also ich weiß das ja gar nicht, wie man so eine Hütte baut, wie man Mais dann eben auch zieht, wie man den züchtet. Also das war etwas, was sie offenbar ganz genau erzählen wollten. Also danach ist man sehr viel klüger. And after seeing that movie, I was a lot smarter, because I know now how to build a little house like that. I know how to grow mice, because they are very, very interesting details. You developed very, very precisely. So why did you do all that thing so precisely?
Actually, my idea was to show real life.
Also ihm ging es darum, das ganz normale alltägliche Leben zu zeigen. Also das, worüber man gar nicht spricht, das ist wunderschön, das ist eine ganz wundervolle Angelegenheit, aber darüber redet man nicht. Und das eben mal den Leuten zu präsentieren, das ganz detailreich hier zu präsentieren, das war seine Absicht in diesem Film. Er zeigt uns eigentlich die Harmonie, die möglich ist zwischen Mensch und Natur. Das ist die eine wichtige Botschaft dieses Films, was habe ich jetzt so verstanden, neben der anderen, auf die wir noch kommen. And I think we can really live in a kind of harmony with the nature. We don't possess nature. It's just for a moment in time that we can really live and work with nature. That's for me a very, very strong and very interesting message.
Yeah, thank you very much. That was exactly our idea when we brought this topic to show.
Genau das war das Ziel, genau das war die Botschaft, die er vermitteln wollte, dass wir eben in diesem Einklang mit der Natur leben können, wenn wir die Logik der Natur verstehen, wenn wir verstehen, was da der innere Mechanismus ist. Genau das Gegenteil passiert, wenn wir es eben nicht tun, wenn wir die Regeln nicht einhalten, wenn wir die Regeln nicht begreifen, nicht, dann ist dieser Einklang zerstört. Das ist die eine Seite dieses Films. Es gibt eine andere sehr starke Seite, die eine sehr politische Seite auch hat. Dieser Film ist also nicht einfach nur eine Naturidylle, sondern hat eine sehr starke politische Botschaft, über die wir auch gleich reden. Bei uns zu Gast ist der Regisseur Georgi Ovashvili aus Georgien. Sein zweiter Film, sein zweiter großer Spielfilm ist jetzt weltweit, ich glaube, auf 50 Festivals schon gelaufen, hat sehr viele Preise bekommen. Die Maisinsel ist jetzt also auch bei uns zu sehen. Und wir haben ja diese Naturseite des Films schon beschrieben, also den Großvater mit seiner Enkelin, die ja auch in dieser Zeit dieses Jahres erwachsen wird, die vielleicht zur Frau reift. Auch das wird er miterzählt in diesem Film. Aber es gibt natürlich dieses wichtige politische Element. Sie sind ein georgischer Regisseur. Sie machen einen Film, der im Grenzland zwischen Abchasien und Georgien spielt. Das sind Abchasien. Diese beiden Menschen auf dieser Insel. Und es kommt eben, das ist ja eine sehr angespannte Lage dort, ein georgischer verwundeter Soldat auf diese Insel. Warum erstmal diese Perspektive? Warum erzählen Sie als Georgier von Abchasien, die dann sehr human dem Feind helfen? Das ist schon eine ungewöhnliche Konstellation. It's really unusual in that movie to see the Abchasian peasants on the island. You are a Georgian director. You are telling us a story about a wounded soldier from Georgia who comes to that island and they help him. He's the enemy. So it's really surprising to have that perspective. And I know there are also were some discussions about that in Georgia.
So actually, this is the film about Abkhazians made by Georgian director.
Er sagt, genau, also das ist so ein georgischer Regisseur, macht erstmal einen Film, wo die Hauptfiguren Abkhazen sind. Also das ist ja die abtrünnige Republik, auch nach diesem langen, blutigen Bürgerkrieg übrigens. Also das hat die Leute da schon auch durchaus erstmal verwundert. Es gibt ja große Kommunikationsprobleme. Eigentlich gibt es ja gar keine richtige Kommunikation zwischen Abkhazien und Georgien. Und man hat ihm das dann auch vorgeworfen. Also Politiker haben gesagt, warum nimmst du so eine Leute und stellst sie in den Mittelpunkt? Du stellst dich eigentlich gegen dein eigenes Land. Das ist ja sozusagen eine Gegenbewegung, überhaupt von diesen Menschen zu erzählen. Aber er sagt eben, er wollte ja so eine Diskussion gerade auslösen. Ihm war es ihm ganz wichtig. Er fand es auch interessant, solche Charaktere herzunehmen und von denen zu sprechen. Deshalb eben diese Entscheidung. Aber but on the other hand, you're really showing these Abkhazian people as very human. They do the right thing in that moment. So why did you choose that kind of action for them? Aber sie zeigen ja eben wirklich diese Abkhazen als menschliche Wesen, die sich sehr human verhalten, diesem Mann gegenüber. Nicht, da spielt vielleicht auch die Liebe noch eine gewisse Rolle bei dieser jungen Frau. Aber warum diese Entscheidung, den Feind als Menschen zu zeigen? You show the enemy as a human being.
First of all, I think that the author, the director, done.
Also er sagt, er ist als Filmemacher überparteilich, nicht? Er geht in die Distanz. Er versucht, sie nicht auf eine Seite zu stellen, sonst könnte er so einen Film nicht machen, sonst könnte er so eine Geschichte nicht erzählen. Und er findet auch gar nicht, oder dass das so direkt eine politische Aussage ist, was oft denn gesagt wird. Das hat er gar nicht so als Ziel gesehen, sondern ihm ging es darum, ein menschliches Wesen zu zeigen, einen Menschen. Und da ist es ganz unwichtig, ob das jetzt ein Georgier, Abkhaz oder ein Deutscher ist, sondern es geht um dieses menschliche Verhalten, darum, diese Figur eben nachvollziehbar zu machen, ihrem Handeln eben zu zeigen. Das ist eben seine entscheidende Ansicht gewesen, was diese Figur betrifft. Und dieser Film kommt ja fast ohne Wörter aus. Also es gibt kaum Dialog. Ich weiß gar nicht, wie viel, es passt vielleicht auf eine Seite, was die da reden. Warum also diese extreme Reduzierung? And there are almost no words in it. I think, so why did you decide to tell this story almost like a silent movie?
I think that the film has its own language. There is the communication all the time, the people does not say the words, but they.
Er ist der Meinung, es gibt noch viel mehr Möglichkeiten der Kommunikation als jetzt im Sprache. Also das ist nicht nur das, was diese Menschen reden. Die reden kaum miteinander, aber sie verstehen sich eben auf anderen Wegen. Es gibt andere Kommunikation zwischen ihnen. Das ist gar nicht so unbedingt notwendig. Außerdem ist Kino für ihn eine visuelle Kunst. Also er erzählt seine Geschichte ja über Bilder visuell und glaubt ihm dadurch ist dieser Film ja auch überall verständlich. Nicht, man kann überall auf der Welt nachvollziehen, was da eigentlich passiert auf dieser Insel und hat er Schritt für Schritt eigentlich so gearbeitet. Hat immer mehr Dialog rausgeworfen, immer mehr. Es war nachher ihm wirklich kaum noch etwas übrig, weil er auch der Meinung war, das meiste, was da so gesagt werden sollte, ist eigentlich überflüssig, braucht man gar nicht unbedingt. Und deshalb gibt es eigentlich nur Dinge, die sich visuell nicht erklären lassen. Also das Wenige, was gesagt wird, das muss ihm gesagt werden, weil es sich nicht ins Bild übersetzen ließ. Und was übrig bleibt, ist dann eben ein Film, der diese große Bildkraft hat, der diese große visuelle Kraft hat, der uns eben von einem Mann erzählt auf einer Insel, der dort also täglich seinen Überlebenskampf führt. Das ist es ja, der Überlebenskampf, der Kampf mit dem Mais, mit der Insel, mit dem Verschwinden der Insel, also ein Kampf gegen die Zeit auch, der aber gleichzeitig eben auch dieser Film so etwas ist wie ein Denkmal, finde ich, für so ganz einfache, schlichte Menschlichkeit. Und das, da haben Sie völlig recht, Georgi, kann man auf der ganzen Welt verstehen. Es ist eine große universelle Botschaft und eine große universelle Kraft in diesem Film Die Maisinsel von Georgi Ovashvili, bei dem ich mich sehr herzlich bedanke. Thank you so very much. It was a great pleasure to have you here.
Thank you very much. Thank you for your attention.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Mit Knut Elstermann.
Und Sie haben es ja gerade in den Nachrichten gehört. Gestern wurde der Deutsche Schauspielerpreis verliehen. Erst zum vierten Mal, aber es ist bereits eine sehr renommierte Auszeichnung, ein sehr begehrter Preis. Wir erwarten hier Thomas Schmucker, der Selbstschauspieler und die gute Seele dieses Preises. Warum es den überhaupt gibt und warum die Leute sich so freuen, wenn sie den bekommen, das wird uns alles hier erzählen. Außerdem erwarten wir jetzt hier gleich einen Kollegen, Rüdiger Sussland, ist eigentlich Filmkritiker, hat aber mal die Seiten der Barrikade gewechselt und hat selbst einen Film gemacht. Eine Übersicht, eine Reise ist da in die Glanzzeit des deutschen Kinos, in die Weimarer Republik. Von Gallicari zu Hitler, so heißt dieser Film. Gleich wird Rüdiger Sussland hier erklären, welche Auswahl er getroffen hat und warum ihm das Kino Weimars so wichtig ist. Django Django, Reflections. Wenn wir über die Misere des deutschen Kinos heute reden und uns darüber ärgern, dass eben nicht die großen Talente da sind, dass es nach wie vor doch ein ziemlich provinzielles, kleines Kino ist, dann denken wir sehr oft mit Wehmut an die Glanzzeit und vergleichen. Das tun Filmfans nun mal und wir kennen alle die Gründe dafür, warum diese wunderbaren, genialisch begabten Filmemacher Deutschland verlassen mussten. 1933, ein Schnitt, der immer noch spürbar ist. Umso wichtiger finde ich es, dass jetzt ein Film bei uns im Kino zu sehen ist, der uns erinnert an die Glanzzeit, der uns daran erinnert, an eine Zeit, als Deutschland Deutschland eben wirklich eine Weltmacht war, wenn es um Kino ging, als Innovation möglich war, Fantasie und eben große Filmemacher und übrigens auch Filmemacherinnen ihre Filme eben gezeigt haben und in der ganzen Welt wahrgenommen wurden. Dieser Film heißt Von Caligari zu Hitler, das deutsche Kino im Zeitalter der Massen und ist gemacht worden von einem sehr geschätzten Kritikerkollegen. Freue mich sehr, dass er heute mal in dieser Eigenschaft hier bei uns ist. Rüdiger Sussland, willkommen erstmal. Hallo, schön, dass du da bist. Eine Titanarbeit war das. Der Film ist fast 2 Stunden. Du musst unglaublich viel gesichtet haben, hast dann das alles geschnitten, mit deinem eigenen Kommentar versehen. Also ich denke, das ist neben dem normalen Kritikergewerbe, das du auch betreibst, also ganz normal über Filme zu reden, die im Kino zu sehen sind. Also muss es da schon einen sehr starken inneren Antrieb gegeben haben. Das ist nicht so ein Hobby, was man nebenbei macht, sondern das war offenbar eine Lebensaufgabe für dich, von dieser Zeit zu erzählen. Warum war das so wichtig, also das Kino der Weimarer Republik in dieser Form zu würdigen?
Also erstmal, es hat wirklich großen Spaß gemacht. Wenn man da erstmal anfängt und reinkommt, dann ist es eine Lust, sich mit diesen Filmen zu beschäftigen. Im Übrigen, man entdeckt total viel. Weil selbst die Sachen, wo man glaubt, die kennt man so. Metropolis haben wir alle schon wahrscheinlich mehr als einmal sogar gesehen. Wenn du den dann mal konzentriert dir anschaust, dann entdeckst du da so viel tolle Einzelheiten. Wenn du ihn daraufhin anschaust, auch was möchtest du verwenden? Oder wie kann man etwas schneiden? Das Krasse eigentlich, Unvorstellbare für uns ist ja, dass wir was mal, oder ich jetzt was machen konnte mit dem Film, was sonst eigentlich tabu ist. Man nimmt ein Kunstwerk, was fertig ist, eben von Fritz Lang zum Beispiel, und darf das neu schneiden. Ich darf Metropolis in 4,5 Minuten erzählen. Ja? Also ich vergreife mich da auch an den Sachen. Gleichzeitig versucht man natürlich, ich habe schon versucht, das alles so sehr schön und freundlich zu behandeln, weil ich dieses Kino liebe. Also der eigentliche Antrieb ist sicherlich eine Lust, mich mit diesen Filmen zu beschäftigen. Es ist ganz ein bisschen auch, du hast eingangs erwähnt, dass wie das deutsche Kino heute ist. Und ich finde längst nicht alles schlecht heute. Aber was doch klar ist, ist, wenn man diese alten Filme sieht, wie begrenzt es heute ist. Und was ich schon tun wollte, ist gewissermaßen auch vielen Freunden, einfach privaten Freunden, aber auch Kritikerkollegen oder auch anderen Filmemachern, die ich kenne, von heute einfach mal vorzustellen. Leute, schaut euch an, was es damals gab. Erinnert euch mal dran, traut euch mal was. Denn das ist vor allem ein Kino, was Mut macht, was Lust macht, auch mal was auszuprobieren. Das ist ja experimentell. Also dieses Kino ist auch so toll, weil es einerseits ganz realistisch ist, genau hinschaut, andererseits fantastisch ist, alles erfindet.
Also das ist ein ganz wichtiger Punkt in deinem Film. Also es ist ja auch diese Unterzeile, also das Kino im Zeitalter der Massen. Also es ist eine Erfindung von Genres, das können wir nachvollziehen in deinem Film. Und es ist immer auch eine Widerspiegelung von Seelenlage, auch von politischer Lage der Nation. Du sagst immer mehrfach, glaube ich, diesen Satz, was weiß das Kino über uns, was wir nicht wissen. Woran liegt das eigentlich, dass das Kino gerade der Weimarer Jahre so gut geeignet ist, um eben auch etwas zu erzählen von der gesellschaftlichen Lage, der Konfliktlage in dieser Zeit?
Das hat etwas mit der Massengesellschaft zu tun, die damals neu war. Also darum dieser Untertitel, Zeitalter der Massen. Denn dass viele Leute auf einen Haufen sind, das gibt's immer. Das ist die Menge. Aber die Masse ist was anderes. Die Masse ist, dass aus dieser Menge eine quasi ein eigenes Wesen wird, ein eigener Körper mit einer eigenen Identität, einer eigenen Seele und dass es dann sowas wie ein Kollektivbewusstsein gibt. Und dann haben die Leute, die damals Kunst gemacht haben, aber auch die gedacht haben, die Intellektuellen, die Journalisten, Krakauer war ja Filmkritiker, bevor er dieses Buch geschrieben hat, die haben Freud gelesen. Der war damals auch ganz neu und kam in Mode. Sigmund Freud mit seiner Traumdeutung. Und die haben begriffen, wenn die Masse so ein eigenes Wesen ist, dann hat die nicht nur ein Bewusstsein, sondern auch ein Unterbewusstsein. Und im Grunde hat den Krakauer, der seinem Buch den Untertitel gegeben hat, eine Psychologie des deutschen Films, eine psychologische Geschichte des deutschen Films, den hat interessiert, was erzählt uns überhaupt Kunst über das Unterbewusstsein der Leute, die das machen und nicht zuletzt des Publikums, für die dies gemacht ist, weil die Macher wollten natürlich Erfolg haben. Und deswegen ist Film so wichtig, weil Film eine Massenkunst ist, im Gegensatz zu Gedichten zum Beispiel oder Ballett. Und deswegen kann man aus der Massenkunst viel mehr auch lesen, was für Erwartungen eigentlich man an die Masse richtet, wie man glaubt, dass die Masse funktioniert. Und deswegen ist die Vermutung von Krakauer gewesen, die Filme, die für die Menge gemacht wurden, die erzählen uns was über diese Menge. Das gilt, glaube ich, auch für unsere Zeit. Nur er kann es natürlich gut zeigen an so einer geschlossenen Epoche wie der Weimarer Republik.
Damit hättest du das Buch nur endlich mal erwähnt, das wir noch gar nicht erwähnt haben, nämlich dass so der rote Faden ist auch für deine ganze Erzählung in deinem Film, also von Caligari zu Hitler. Das ist das berühmte Buch von Krakauer, das aber nur interessanterweise ja auch durchaus umstritten ist in seinen Thesen. Das ist ein altes Buch, ist lange her, weil man immer sagt, der Mann hat das im Exil geschrieben. So viele deutsche Filme aus der Zeit kannte er gar nicht, konnte auch nicht nachholen. Also er hatte einen sehr beschränkten Ausschnitt. Dieser Blick zu sagen, das deutsche Kino formt den Diktator vor. Hier ist schon die Sehnsucht der Deutschen nach Autorität, nach Diktatur in Figuren wie Caligari oder Mabuse. Dieser Blick war vielleicht ein sehr verengter, den du in deinem Film gar nicht hast, denn der ist ja viel breiter, dein Film. Also insofern frage ich mich, ist diese alte These von Krakauer tatsächlich so tragfähig, um daraus eine Narration des deutschen Kinos zu machen?
Das ist eine gute und eine wichtige Frage. Zum einen ist es schon so, dass ich glaube, dass bei Krakauer, ich will da gleich noch was zu dem mehr sagen, aber dass bei Krakauer wirklich das Wichtige erstmal seine Fragen sind. Die Fragen müssen wir ernst nehmen, ganz egal, ob wir jetzt die Antworten teilen. Die Fragen, die sind auch empirisch grundiert. Das heißt, die sieht man in den Fakten. Es ist einfach ein Faktum, dass im deutschen Kino viel mehr Serienmörder vorkommen, zum Beispiel. Und das als im englischen Kino oder auch im Kino Hollywoods damals. Interessanterweise borgen die sich sogar die Serienmörder aus England, nämlich den Jack the Ripper in dem Film von Pabst. Und man muss sich fragen, warum gibt es auch so viele Monster? Warum gibt es so willenlose Täter eigentlich, so Sonnambule, wie sich später die Leute nach 45 oft rausgeredet haben, ich konnte nichts tun und das war das Charisma des Führers. Warum gibt es denn diese Situation, dass wir so Führerfiguren haben, ob das so ein böser Zauberer ist wie der Caligari, ob das so ein Verbrecher, der aber auch charismatisch ist und irgendwie auch schön und toll ist, wie der Mabuse ist. Und wenn wir uns diese Vielfalt vor Augen führen, dann sehen wir, es gibt schon so bestimmte Typen von Filmfiguren und wir müssen es irgendwie erklären, woher die kommen. Der Krakauer hat es versucht zu erklären, das muss man nicht teilen, aber man muss die Frage beantworten. Und die Frage zu beantworten war mir wichtig. Das, was mir auch wichtig war, war ähnlich wie die Erinnerung an den deutschen Film, die Erinnerung an diesen Siegfried Krakauer, der wie die Filmemacher vertrieben wurde, der total vielfältig war. Der hat ja auch Romane geschrieben zum Beispiel. Der hat eine Biografie von Jacques Offenbach geschrieben, also sich mit Musik beschäftigt, mit Populärkultur.
Der Essay, ne? Die Angestellten zitierst du ja auch nicht.
Genau.
Sittenbild der Zeit. Ne?
Ja, und Soziologie, auch ganz modern, ganz fortschrittlich. Das war einer, der unglaublich offen und neugierig war. Und deswegen wurde er vielleicht das, was wir auch sind, nämlich Journalist, nicht zuletzt Filmkritiker, obwohl er auch über andere Sachen geschrieben hat. Und dann muss man schon sagen, als Filmkritiker hat er während dieser Weimarer Jahre ungefähr 800 Filme besprochen. Also, dass der die nicht gekannt hat, das stimmt gar nicht so. Der hat sich, ob der sich immer an allen gut erinnert hat, ist eine andere Frage. Aber dann hat er, als er sein Buch in Amerika geschrieben hat, seit den frühen 40er Jahren, im MoMA, im Museum of Modern Art in New York, ganz viele dieser Filme auch sehen können. Und so würde ich sagen, hat der Krakauer schon gewusst, wovon er schreibt. Der Krakauer bringt uns bei, dass Filme auch politisch sein können, dass man an Filme und überhaupt an Kunst Fragen stellen kann, die über das Kunstwerk selber hinausgehen. Und ja, nur darum beschäftigen wir uns mit sowas, weil uns das was angeht.
Auf den Spuren von Krakauer wandern wir zusammen mit Rüdiger Sussland durch die deutsche Filmgeschichte, durch die Glanzzeit des deutschen Kinos in der Weimarer Republik. Wir reden auch gleich weiter über seinen Film von Caligari zu Hitler, das deutsche Kino im Zeitalter der Massen. Bei uns zu Gast ist ein Kollege, nämlich der Filmkritiker, Filmjournalist und jetzt eben auch Regisseur Rüdiger Sussland. Sein Film von Caligari zu Hitler, das deutsche Kino im Zeitalter der Massen, ist jetzt bei uns im Kino zu sehen. Und vielleicht noch ein Wort zur Machart erstmal. Es ist ja wahnsinnig viel an Material. Du hast unglaublich viele Filmausschnitte. Das wird alles auch kommentiert. Aber wichtig finde ich eben diese Kombination dieser vielen, vielen Filmausschnitte. Und da finde ich besonders schön die Augenblicke des Innehaltens, die vielleicht sogar noch hätten mehr sein können. Also Fräulein Else zum Beispiel, da zeigst du uns eine Szene und mit deiner Erklärung sieht man die auch völlig anders. Also unheimlich spannend. So eine Szene gibt es ein paar Mal, aber insgesamt dachte ich immer, hätte nicht vielleicht doch mal ein Redakteur sagen können, Rüdiger, ein bisschen weniger Text, wenn ich das schon sage. Ich bin ein großer Freund des gesprochenen Wortes, aber du haust unheimlich viel rein. Also man muss den Film vielleicht sogar zweimal sehen.
Ja, natürlich wäre ich froh, wenn man ihn zweimal sieht. Ich glaube, man kapiert ihn beim ersten Mal schon und hat dann auch Lust, die Filme zu sehen, weil die Hauptsache ist, dass man Lust bekommt auf die Filme. Ja. Natürlich ist es so, es ist mein erster Film, das muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist gewissermaßen auch gleich meine Filmhochschule mit gewesen. Mhm. Ich sage das nicht, um mich rauszureden, weil ich stehe total dazu, aber ich weiß auch, dass es kein perfekter Film ist und dass es ein Film ist, wo ich vielleicht, wenn ich ihn heute nochmal machen würde, würde ich auch an ein paar Stellen ein bisschen weniger Text machen. Aber ich sag dir, Knut, wenn du mal deinen ersten Film machst, dann wirst du merken, wie schwer das ist. Und ich könnte jetzt sagen, was ich alles weggelassen habe. Ja. Aber davon abgesehen ist es natürlich so, dass ich auch in der ersten Hälfte des Films, wo ich mehr rede als in der zweiten, da habe ich mit Stummfilmen zu tun. Ja. Das muss man sich klar machen. Die Alternative wäre nicht die, dass man den Film für sich selber sprechen lässt, weil der spricht halt nicht. Da ist nur die Musik und oft gibt es keine Musik. Das dürfen wir auch nicht vergessen, dass in seltenen Fällen die Musik überliefert ist. Das heißt, irgendwas muss da passieren. Und insofern ist auch mein Film in einem ganz bestimmten Sinn nicht eine reine Dokumentation. Es ist natürlich auch keine Filmkritik, obwohl ich Filmkritiker bin. Es ist auch keine wissenschaftliche Arbeit, sondern es ist ein persönlicher Essay. Es haben mich zwei Leute eigentlich inspiriert zu dem Film. Das ist nämlich beides gute Freunde. Dominik Graf, ja, der Filmregisseur, der auch geholfen hat, dass das überhaupt wirklich werden konnte. Und Michael Alten, unser verstorbener Kollege. Seit 4 Jahren ist er leider tot. Beide haben auch zusammen Filme gemacht. Zum Beispiel den Film München, Geheimnisse einer Stadt, der ein toller Film ist, wo ich auch ein bisschen was mit zu tun hatte. Und da von dem Film habe ich gelernt, dass man dazu stehen muss, auch mal, wenn die Stimme nicht perfekt ist, persönlich und subjektiv zu sein in einem Zugang und dass man so die Gedanken ein bisschen schweifen lassen muss. Es ist also ein Essay. Mhm. Ich will jetzt gar nicht erwähnen, weil mit denen kann ich mich nicht vergleichen, dass auch Godard oder Chris Marker ihre Filme selber sprechen.
Sprechen geht es ja nicht, die Fülle dessen, was gesprochen wird. Man hängt an jeder Erklärung. Und was ich richtig wichtig finde in deinem Film und was tatsächlich für mich auch neu war übrigens, das sind eigentlich weniger jetzt die großen Namen, klar, Mona und Fritz Lang, sondern eher so dieser Blick auf ein sozial engagiertes, sozialkritisches Kino, wo ich im Coole Wampe nur kannte eigentlich und vielleicht Mutter Krausens Fahrt und Glück, aber du hast da Filme entdeckt, in Hamburg im Hafen, Hochbaum, eine Regisseurin, Harder, von der ich noch nie was gehört habe, und das sind absolut faszinierende, auch sehr avantgardistische, sozialkritische Filme. Also das fand ich dann schon eine echte Entdeckung. Wo hast du die her?
Ja, ich habe viel in den Archiven geforscht und ich habe natürlich auch ein bisschen mich beraten lassen. Zum Beispiel hat mir eine Dame vom Mona-Archiv, die Frau Gudrun Weiß, ist eine tolle Archivarin, die hat mir sehr geholfen, und ich habe mit Experten gesprochen. Im Film kommt ja vor, der Thomas Elsässer zum Beispiel, ja, aber auch der Thomas Elsässer hat zum Beispiel den einen Film, den du erwähnt hast, Lohnbuchhalter Krempke, nicht gekannt, hat er mir auch offen zugegeben, der kann sich das auch erlauben, weil der alles kennt, aber da muss man sagen, in dem Fall hatte ich ein bisschen Glück, ich habe bei der Kinemathek einfach mir so Filme angeguckt und habe dann irgendwie gedacht, der sieht ja toll aus, und dann, man kann nur in Ausschnitte reinschauen, aber dann wollte ich den halt ganz sehen, dann war er natürlich von der Frau, das war mir wichtig, mir war halt wichtig, was zu entdecken, und deswegen kommt auch zum Beispiel Coole Wampe gar nicht vor mit dem Ausschnitt, obwohl das ein ganz super Film ist, aber man muss immer so Entscheidungen treffen, auch welche gegen etwas, damit ich das andere zeigen kann. Denn ich wollte dieses linke, engagierte Kino zeigen, aber ich konnte nicht nur einen Film, konnte meinen ganzen Film drüber machen. Und mir war es immer wichtig, das hast du sicher oft gesehen in dem Film, dass ich einem großen Werk, sagen wir mal wie Kabinett des Dr. Caligari, was jeder kennt, dann eins beiseite gestellt habe, das keiner kennt, wie in dem Fall Nerven. Also ein ganz anderer Expressionismus. Mir geht es immer darum, auch zu zeigen, dass das, was wir glauben zu wissen, zwar stimmt, aber nicht alles ist. Also es sind nicht nur die großen Werke, und dann ist es halt auch nicht nur der Expressionismus, sondern es ist eben die neue Sachlichkeit, und es ist dann dieses sozialrealistische, auch engagierte Kino, was du erwähnt hast, was die Gesellschaft auch richtig aktiv durch einen Film verändern wollte.
Also es ist ein großes, sehr interessantes Kompendium, finde ich, und zwar in der gesamten Fülle und auch der Vielfalt des Kinos der Weimarer Jahre, was eben doch heutzutage oft sehr verengt gesehen wird. Also ein bisschen zum Bergfilm, der bei dir eine Rolle spielt. Also ist auch die Ehrgeiz, alles mit reinzunehmen, dann ist es eben so. Noch eine Frage, was vermisst du vielleicht am Weimarer Kino heute ganz besonders? Wenn man sich jetzt nochmal so hineingekniet hat, so viele Stunden Material gesehen hat, wo ist der Punkt, wo du sagst, das war eine Stärke, die gibt es eben heute so nicht mehr?
Die Verbindung von Unterhaltung und Kunst, so kann man das sagen. Und auch die von Fantastik und Realismus. Weil das Interessante an so Filmemachern, ob das jetzt die erwähnten Bergfilmer sind, aber nehmen wir mal ruhig die großen Namen wie den Papst oder wie den Fritz Lang, die waren sich für nichts zu fein. Das heißt, die haben sich als Künstler gesehen. Der Lang hat selber gesagt, ich will der Rembrandt des Kinos werden, also viel größer geht's nicht. Ja? Aber gleichzeitig hat er die Dreckarbeit gemacht, und er wollte auch was, er wollte großes Publikum haben, er wollte auch unterhalten. Er war, wenn die rausgegangen sind, wenn ein Film kein Erfolg war, ja sogar sowas wie Metropolis war kein Erfolg, obwohl da alle vorher dachten, es wird ein Riesenerfolg, man hat die Ufa fast pleite gemacht. Und der hat dann schon immer den Ehrgeiz gehabt, beides zu schaffen. Und ich würde mir wünschen, von den heutigen Filmemachern, wir haben viele so Komödien, die sind aber auch alle so ein bisschen dödelig. Die haben sogar Publikumserfolg, leider, weil das Publikum nicht besser ist als die Filmemacher. Aber man könnte so tolle Komödien machen. Daran erinnert uns der Lubitsch. Und gleichzeitig könnten die Autorenfilme, wir haben auch tolle Autorenfilme, und manche sind dann sogar, wenn nicht in Cannes, dann wenigstens in Venedig oder bei der Berlinale. Und die machen aber so bierernste Filme und so Filme, die es dem Publikum echt auch teilweise schwieriger machen, als es meiner Meinung nach sein muss. Oder die so ganz klein sind, so kleine Ausschnitte, die gar nicht aufs Große zielen. Da finde ich, da kann man von Fritz Lang lernen, aufs Große zu zielen und ruhig mal in die Vollen zu gehen. So dieses in die Volle gehen, dieses Barocke, dieses Lustvolle, dieser Hedonismus meinetwegen, der fehlt mir total. Der fehlt mir übrigens nicht nur im Kino, sondern in der ganzen Gesellschaft.
Ich bedanke mich sehr herzlich. Rüdiger Suslan macht uns Lust auf das Kino der Vorväter. nämlich auf das Kino der Weimarer Republik und mir ging es tatsächlich so, wie du es gesagt hast, also nach Ansehen deines Films hatte ich sofort Lust, einige Filme wiederzusehen, denn man hat manche vor langer, langer Zeit gesehen, beziehungsweise manche eben auch für sich ganz persönlich zu entdecken. Auch das bietet der Film von Caligari zu Hitler, das deutsche Kino im Zeitalter der Massen. Und mal sehen, ob Massen in deinen Film strömen. Herzlichen Dank, Rüdiger Sussland.
Ja, ich danke auch.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Jetzt also ganz offiziell herzlich willkommen. Thomas Schmuckert ist bei uns. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich.
Nach so einer durchzechten und durchgefeierten Nacht, das war nach diesen 6 Monaten Vorbereitung, ne, hast du gerade gesagt, dann sicherlich auch wunderbar endlich. Also gestern die Verleihung des Deutschen Schauspielerpreises. Thomas ist ja selbst Schauspieler, Synchronsprecher, Erzähler auch und viele kennen dich sicherlich als Dorian Hunter. Das ist ja wirklich so eine Kultfigur, die du ja auch durch deine Stimme zum Leben erweckt hast.
Da passt die Stimme heute auch gut die zu. Stimme nach super. Dieser Nacht, ne? 6 Uhr sind wir dann irgendwann im Bett gewesen.
Thomas, ich weiß es wirklich sehr zu schätzen, dass du heute bei uns bist. Deine Stimme ist immer was Besonderes, Thomas. Aber warum machst du eigentlich als Schauspieler, als jemand, der seinen eigenen Job ja auch macht, ne? Du musst dann während dieser 6 Monate Vorbereitung trotzdem weiterarbeiten. Warum machst du das? Warum tust du dir das an und verleihst eben oder organisierst eben diesen Schauspielerpreis?
Ach, das kommt wahrscheinlich daher. Ich komme aus dem evangelischen Pfarrhaushalt. Mhm. Wir waren immer politisch engagiert. Deswegen bin ich irgendwann auch im Vorstand vom Bundesverband Schauspiel gelandet. Und im Rahmen dessen verleihen wir den Deutschen Schauspielerpreis. Und es ist sicher so ein bisschen mein kleines Lieblingskind, zu entwickeln, weil er eben ein ganz anderer Preis als andere Preise ist. Weil das wir ist von Schauspielern mit der Sachkenntnis des Berufes und dem Wissen, was Kollegen leisten, diese Preise vergeben. Mhm. Und das kommt deswegen bei denen auch anders an, wie es auch wieder Armin Rohde gestern gesagt hat. Das ist einfach eine besondere Ehre, wenn man weiß, die ganzen Kollegen stehen hinter einem und wissen, was man da geleistet hat. Auch die kennen die Grautöne, die oft bei anderen Preisverleihungen völlig untergehen. Also, ob jemand irgendwie als Krebskranker weinend nur durchs Bild gerannt ist, dann das sicher eine große Leistung. Aber das, was erstmal äußerlich jetzt stark rüberkommt, wird wahrgenommen. Aber diese ganzen vielen Facetten, die oft viel schwieriger sind oder auch in der Komödie, das können natürlich die eigenen Kollegen viel besser einschätzen.
Also von Schauspielern für Schauspieler, das hast du gerade betont, aber trotzdem muss man ja fragen, wir haben den Deutschen Filmpreis, den vergibt ja auch die Akademie, sind ja auch viele Schauspieler drin. Also insofern gibt es ja schon einen wichtigen Schauspielerpreis. Warum muss es noch einen eigenen geben von euch?
Vorbild ist die Screen Actors Guild Awards in Amerika, die auch für die Leute ja wichtiger teilweise als der Oscar sind, auch für die großen Kollegen da. Es ist ein Riesenunterschied. Wir vergeben nicht nach Format Preise, sondern nach künstlerischer Leistung. Das heißt, es ist egal, ob das im Film oder im TV gelaufen ist. Filmakademie ist ja nur Film. Ja. Zudem bilden wir ja eine viel größere Palette schauspielerischen Schaffens ab. Wir haben ja nicht nur Hauptrolle und Nebenrolle. Wir haben auch ein paar sehr besondere Preise, die für unser Berufsethos wichtig sind. Ensemble zum Beispiel. Schauspiel ist Ensemblearbeit. Man kann immer nur so gut sein, wie der Kollege ist. Ja. Und das pusht sich dann hoch, wenn tolle Kollegen zusammenarbeiten. Wir haben preisstarker Auftritt. Das gibt's nirgends. Wenn jemand es in einer Szene, in zwei Szenen schafft, einen Eindruck zu hinterlassen, der irgendwie am Ende des Films immer noch im Kopf ist. Also es ist so grandios schwer, wenn das jemand schafft. Das gibt's nur bei uns. Oder für Komödie gibt's Preise, die in Deutschland immer untergeht.
Absolut. Da haben wir Aileen Tetzel, also gestern für Kleine Schritte, Michael Wittenborn, auch hochverdient, finde ich, für Wir sind die Neuen, also das ist die komödiantische Leistung. Starker Auftritt, Mathilde Buntschuh, Hauptpreise, Corinna Harfouch, David Striso haben wir auch schon hier erwähnt in den Nachrichten. Also es ist wirklich ein, finde ich, sehr breites Feld, was ihr da abdeckt. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, gestern der bewegendste und auch für dich irgendwie schönste Augenblick war doch eher so der Preis dann für ein schon irgendwie doch sehr abgerundetes Lebenswerk?
Es gab ganz viele berührende Momente, muss man wirklich sagen. Aber natürlich war das was Besonderes. Das ist Istvan Csabo für Rolf Hoppe dann die Laudatio hält und Rolf Hoppe da ist mit seiner Tochter und seinem Enkel, der ihn gefahren hat. Wenn man seine Augen gesehen hat, das war unglaublich berührend. Und ich glaube, viele Schauspieler, wir lieben ihn einfach. Mhm. Dass jemand auch aus Ostdeutschland dann international so Karriere gemacht hat. Und hört sich komisch an, aber ein Nazi damals bei Mephisto gespielt hat, dass man ihn hätte knuddeln können, dass man fasziniert war und im selben Augenblick oder Sekunden später abgestoßen war von der Möglichkeit zur Brutalität. Ja. Diese schnellen Umschwünge. So hat noch nie wieder jemand eine Führungspersönlichkeit der Nazis gespielt. Das muss man einfach sagen.
Absolut. Übrigens, was uns auch hier sehr gefreut hat, Viktoria Schulz ist ausgezeichnet worden mit dem Nachwuchspreis.
Mit dem Nachwuchs im Bauch, den Nachwuchspreis entgegengenommen. Das war einer der ganz berührenden Momente, muss man wirklich sagen. Wie sie dahinter hat völlig glücklich die Stimme um und sich bedankt hat.
Tolle Schauspielerin. Also sie hat noch nicht entbunden, höre ich damit. Also alles klar. Sie war hier und sie hat übrigens auch hier studiert um die Ecke in Potsdam, Babelsberg, in der Filmhochschule, aber nur ein Jahr. Gut, das ist eine andere Frage. Aber was ich schon noch wichtig finde, das ist ja die Spitze Spitze des Eisbergs, wie man so schön sagt. Das sind Leute, die haben sich also nach vorne gespielt. Die kennt man jetzt inzwischen auch. Die meisten sind wirklich richtig gut im Geschäft. Du kennst das Geschäft von der Pike auf und weißt, dass eigentlich darunter die große Misere ist. Das ist vielleicht auch euer Versuch, mit diesem Preis darauf aufmerksam zu machen, dass es da immer ein riesiges Feld von hervorragenden Schauspielern gibt, denen es so gut nicht geht.
Ja. Das, man muss sagen, ich hatte auch mit Dominik Graf drüber gesprochen, es gibt eine Bandbreite von Qualität im Moment, von tollen Schauspielern in Deutschland, die es, glaube ich, so noch nie gegeben hat. Man könnte jede Rolle 10-20-fach besetzen. Natürlich ist das Problem, dass dieser Beruf keine Sicherheit bietet. Es gibt viel zu viele, die gute Leute und viel zu wenig Werke, die geschaffen werden. Wir haben natürlich so eine kleine Kinolandschaft. Das zeigt sich dann immer, wenn plötzlich jemand mal eine Rolle bekommt, dann jedes Jahr wieder wird jemand entdeckt und man sagt, was für eine grandiose Schauspielerin. Zum Beispiel nehmen wir Lina Wendel mit 50. Sie war die 25 Jahre davor auch eine großartige Schauspielerin. Oder Christina Große, mit der ich 94 im Hebbeltheater gespielt habe, die ich immer hinreißend fand. Aber mit Ende 30, jetzt drehen die alle toll, aber es werden wie Entdeckungen dann gefeiert, weil sie endlich mal eine Rolle bekommen haben, in der sie zeigen konnten, was eigentlich in ihnen steckt.
Absolut richtig.
Und ja, für viele muss man sich nichts vormachen. Wenn man dem Beruf berühmt werden will oder reich werden will, dann ist es der falsche Beruf, weil das schaffen nur ganz wenige und es ist von so viel Glück und von Zeit und von Moden abhängig. Hat Armin Rohde gestern auch nochmal hinreißend gesagt. Ja, weil Barbara de Koy ausgezeichnet wurde.
Für beste Schauspielerin in einer Nebenrolle. Am Ende des
eine Films, großartige Nebenrolle.
Absolut. Also ich finde das auch so schön, das merkt man eben auch bei euch, dass das eben offenbar ganz neidfreie Veranstaltung ist. Also wenn Künstler über Künstler befinden und du schwärmst jetzt hier von deinen Kollegen, das ist natürlich auch sehr schön, das auch mal so darzustellen und so zu erleben, weil wir immer denken, es ist nur ein Hauen und Stechen da bei euch.
Nein, das ist eine ganz andere Atmosphäre, glaube ich, jetzt bei allen anderen Preisverleihungen, weil es die Kollegen sich eine riesige Achtsamkeit entgegenbringen, eine riesige Wertschätzung. Und das kommt, egal ob das Corinna Harfouch oder jemand sagt, den die anderen gar nicht kennen. Das ist ein sehr liebevoller, herzlicher, charmanter Umgang miteinander. Und ich glaube, das erlebt man sonst nicht, wo es immer nur darum geht, so das Ego und für die People Magazines irgendwie nach außen zu treten und oft ein Fest der Eitelkeiten sich dem Publikum zeigt. Aber das ist nicht das, was unser Beruf ist und wie die Leute eigentlich miteinander umgehen.
Deshalb betont ihr auch die Nominierung so sehr, nicht bei euch? Das ist ja die Nominierung.
Also Nominierte sind heimliche Preisträger. Das sind unsere Preisträger. Es gibt keine Laudatio auf den Preisträger, sondern die Jurybegründung für jeden Nominierten. Jeder kriegt einen Einspieler und wird gewürdigt.
Ja, und das hat also gestern auch geklappt. Dabei übrigens auch, wollen wir nicht vergessen, Francis Fulton Smith. Toll ist der in der Spiegelaffäre. Nicht den Franz Josef Strauß spielt er doch da, ne? Das war unglaublich, ne? Und das ist wieder toll, dass so ein Schauspieler, den man eigentlich so aus Serien kennt und vielleicht ein bisschen seichte Fernsehunterhaltung, dann plötzlich so eine Figur hinknallt. So
da kriegt jemand, der bekannter ist, aber auch plötzlich mal die Chance zu zeigen, was in ihm steckt. Dass er einfach einen Charakter entwickeln kann und nicht sozusagen so vorgefertigte Fernsehkost nur.
Auch
und
das ist
hinreißend, was er macht. Großartig.
Und auch das ist eben wichtig bei diesem Preis, beim Deutschen Schauspielerpreis, auf solche Leistungen ganz besonders zu verweisen, darauf aufmerksam zu machen, was ihm alles möglich ist in so einem Schauspielerleben. Bedanke mich sehr herzlich bei Thomas Schmuckert. Gute Erholung jetzt natürlich erstmal an diesem Wochenende
nach
diesem Krafttag. Und alles Gute dir. Wir sprachen über den Deutschen Schauspielerpreis 2015. Und das war's auch schon wieder mit 12 Uhr mittags, unser Filmmagazin hier auf Radio 1. Mein Name ist Kurt Elstermann. Weiter geht es gleich im Anschluss mit der großen Fußballshow zum DFB-Pokalfinale mit Andreas Ulrich und Jesse Wellmer. Die beiden widmen sich natürlich ausführlich den Finalisten Dortmund und Wolfsburg und haben da einige sehr interessante Entdeckungen gemacht. Die Sendung zum Pokalfinale bis 18 Uhr. Gleich geht's los. Ihnen allen ein schönes Wochenende.
Tschüss. Kino in Spielfilmlänge gibt's immer samstags von 12 bis 14 Uhr in 12 Uhr mittags. Dem Filmmagazin auf Radio 1.